HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Deutschland wird nicht vergessen.
Herr Minister Scheuer hat zu Lasten der Steuerzahler gezockt.
Bei den heimlichen Absprachen, bei den windigen Deals, bei den Beraterkosten, da schalten Sie die Scheinwerfer aus. Da geht's denn ums Verschleiern.
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Was die Vorwürfe anbelangt, will ich noch mal daran erinnern.
Es hat Vergaberechtsverstöße gegeben. Sowas darf nicht vorkommen.
Denk jetzt nicht mehr daran, dazu ist es heute zu spät.
Ich habe den Eindruck, dass Frau von der Leyen selbst gar nicht weiß, wie viele Berater in der Bundeswehr beraten oder unterstützen.
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Ich möchte ein ganz herzliches Dankeschön sagen, das immer mit im Blick gehalten wird.
You are failing us, but the young people.
Ihr habt uns betrogen, aber die jungen Menschen haben euch durchschaut.
Kannst dich nicht erinnern und du hast mich nie gesehen.
Wir erleben natürlich auch, dass ganz viele von den Ausreden, was alles nicht gehen würde in der Klimakrise, sich gerade ein bisschen verflüchtigen.
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Forget it, zu Deutsch vergesst es. Das ist es, was sie hoffen.
6 Wochen schon hat uns das Coronavirus fest im Griff. Das Land und unser ganzes Leben hat sich verändert. Es dreht sich fast nur noch um Ansteckungswege, um die Folgen für unser Zusammenleben und so weiter. Das ist ja auch verständlich, aber gleichzeitig sind nun seit 6 Wochen viele Dinge in Vergessenheit geraten, die doch eigentlich auch wichtig sind. Rückblickend werden wir bestimmt bald von der Vor-Corona- und der Nach-Corona-Zeit sprechen. Vor Corona gab es jede Menge wichtige Themen, die inzwischen vom Virus verdrängt wurden. Und es gibt eben auch einige im Land, denen das ganz recht so ist. Aber das wollen wir nicht zulassen. Deshalb diese Sendung heute aus den Augen, aus dem Sinn. Corona macht's möglich. Denn diese Pandemie, die scheint ideal zu sein, um manche Dinge vergessen zu machen, die man vorher eben nicht so leicht unter den Teppich kehren konnte. Wir bringen heute nur mal ein paar ganz typische Beispiele für dieses Phänomen nach dem Motto, da war doch was, oder? Erstes Beispiel, der Beraterskandal im Verteidigungsministerium. Erinnern Sie sich noch, im Mittelpunkt stand die engste Mitarbeiterin von Ursula von der Leyen. Eine ehemalige McKinsey-Beraterin sollte das verstaubte Ministerium auf Trab bringen. Das hat sie auch getan. Aber vor allem hat sie viele, viele andere Berater mit ins Haus geholt. Zufällig viele von McKinsey. Etliche hochdotierte Beraterverträge in Millionenhöhe sollen völlig freihändig vergeben worden sein, ohne saubere Ausschreibungsverfahren. Das riecht nach Vetternwirtschaft im Ministerium. Und die verantwortliche Ministerin hat nichts davon gewusst, wirklich nicht. Dazu dann auch noch die dubiose Löschung der Daten auf dem Diensthandy von Frau von der Leyen, obwohl doch der Ausschuss bereits danach gefragt hatte. Der Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag hat zehntausende Seiten vertraulicher Unterlagen durchgearbeitet. Und was bleibt nun von den Vorwürfen? Schwamm drüber in Corona-Zeiten?
Ein Jahr Arbeit, mehr als 40 Zeuginnen befragt, mehr als 4000 Aktenordner gewälzt, der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre im Bundesverteidigungsministerium während der Amtszeit Ursula von der Leyen hat es sich wahrlich nicht leicht gemacht. Von der Leyen, Mitte Februar als letzte Zeugin vor den Ausschuss getreten, da war sie schon EU-Kommissionspräsidentin, den Parlamentariern aber auch nicht.
Der Erkenntnisgewinn heute war gen Null. Frau von der Leyen hat ihre Teflonbeschichtung rausgeholt, an ihr prallte alles ab.
Der Bundestagsabgeordnete Dennis Rohde für die SPD im Ausschuss, hörbar frustriert am Ende eines langen Ritts. Ja, es habe Fehler gegeben, so der Tenor von der Leyen, als sie rund 5 Stunden zu dem Vorwurf aussagte, in ihrer Amtszeit seien regelwidrig Millionenaufträge an externe Berater vergeben worden, Vetternwirtschaft und Rechtsverstöße nicht ausgeschlossen. Unzufrieden am Ende auch die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und das nicht nur mit der letzten und zweifelsohne wichtigsten Zeugin.
Ich habe noch nie erlebt, dass bei 41 Zeugen ungefähr 38 schweren Gedächtnisschwund haben. Und wenn es nicht so ernst wäre, könnte man schon sagen, das muss ein Virus sein, der hier durch den Bundestag geht.
Das war im Februar. Inzwischen frisst sich tatsächlich ein Virus durch die Welt und hat auch im Bundestag die Abläufe auf den Kopf gestellt. Das hat Folgen für die Fertigstellung des Abschlussberichts des Ausschusses, erklärt der Sprecher für die Grünen im Untersuchungsausschuss Tobias Lindner, den ich per Videotelefonie erreiche.
Eigentlich war ja geplant, dass wir im Plenum über den fertigen Abschlussbericht vor Beginn der Sommerpause debattieren können werden. Ich gehe mal davon aus, es wird nach der Sommerpause sein.
Die eigentlich wöchentlich geplanten Sitzungen, um den Bericht weiter zu erarbeiten, abzuhalten, ist durch die Corona-Krise deutlich komplizierter geworden. Die Fraktionsmitglieder müssen sich nun in Videokonferenzen oder anderen virtuellen Formaten zusammenschalten, um sich etwa auf den sogenannten Feststellungsteil zu verständigen. Hier geht es um den festgestellten Sachverhalt. Auch hier hakt es in Zeiten von Corona, so Tobias Lindner von den Grünen.
Das Verteidigungsministerium kommt mit Aktenlieferungen nicht nach. Und als Opposition, als grüne Opposition haben wir gesagt, wir erwarten zumindest ein Statement des Verteidigungsministeriums, das aus dem Leitungsbereich, Ministerbüro, Staatssekretärsbüros, uns da alle relevanten Akten auch vorgelegt worden sind. Und solange das nicht da ist, werden wir natürlich den Bericht nicht fertigstellen können.
Allerdings sei die Aktenzulieferung aus dem Verteidigungsministerium auch vor Corona schon sehr schwerfällig gewesen. Haarig werden dürfte es bei den Schlussfolgerungen, die der Bericht zieht. Hier dürften die Auffassungen zwischen den Vertretern der Großen Koalition und der Opposition deutlich auseinanderklaffen. FDP, Grüne und Linke haben bereits angekündigt, ein sogenanntes Sondervotum zu schreiben, um Antworten auf ihre zentralen Fragen zu liefern, die Alexander Müller von der FDP bereits im Februar so zusammenfasste.
Wie konnte es passieren? Wer hat Schuld dran? Und wie können wir in Zukunft verhindern, dass das wieder passiert?
Strafrechtlich, da waren sich Beobachter schon im Februar weitgehend einig, wird von der Leyen kaum etwas zu befürchten haben, wenn nicht doch eine Staatsanwaltschaft den fertigen Bericht, wann immer das sein wird, gründlich studiert und doch etwas findet. Ein Makel jedoch bleibt. Der Vorwurf, die damalige Verteidigungsministerin habe zeitweise die Kontrolle über die Vorgänge in ihrem Haus verloren. Ob sie das kratzen wird, ist eine andere Frage. Denn für die heutige EU-Kommissionschefin dürften die Berliner Vorgänge inzwischen sehr weit weg sein.
Franka Welz über die Arbeit des Untersuchungsausschusses im Beraterskandal des Verteidigungsministeriums. Doch als EU-Kommissionspräsidentin hat Ursula von der Leyen inzwischen Wichtigeres zu tun, aus den Augen, aus dem Sinn. Wir fragen nach bei Alexander Göbel in Brüssel. Wie oft haben Sie denn eigentlich auf den Fluren in Brüssel in den letzten Wochen noch das Wort Beraterskandal gehört?
Puh, also ich glaube, das war Mitte Februar mal kurz nochmal Thema, als von der Leyen da im Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages aussagen musste. Aber das hat keinerlei Wellen geschlagen an ihrer aktuellen Arbeitsstelle hier in Brüssel. Das gab mal im Midday-Briefing in dieser täglichen Pressekonferenz im Berlaymont-Gebäude ein paar Nachfragen. Aber die wurden vom Sprecherteam wirklich weggeatmet sozusagen.
Auch von der Leyen ist jetzt inzwischen im Corona-Modus. Sie leitet einen Krisenstab, der europaweit viele, viele Maßnahmen angeht. Haben wir gerade in den Nachrichten gehört, ein europäischer Marshallplan. 1.000 Milliarden Euro liegen da auf dem Tisch, enorme Summen. Ist sie als Krisenmanagerin erfolgreich?
Ja, also man könnte sagen, sie ist eine verspätete Krisenmanagerin. Also sie ist wirklich spät in diese Corona-Krise sozusagen reingekommen und hat dann relativ spät erst begriffen, worum es da gerade geht. Also ich erinnere mich noch an eine Pressekonferenz Anfang März. Da hat sie sich selbst ganz gute Arbeit für ihre ersten 100 Tage im Amt attestiert. Da hat sie aber das Virus eigentlich mit keinem Wort erwähnt, während Italien zu diesem Zeitpunkt schon über 230 Tote zu beklagen hatte. Ich fand das ein bisschen verwunderlich, weil von der Leyen ja selbst Ärztin ist und hätte auch sehen können, wie gefährlich diese Pandemie werden könnte. Und letzte Woche im Parlament hat sie sich dann entschuldigt in einer ziemlich bewegenden Rede bei den Opfern der Pandemie, vor allem bei Italien. Sie hat beschworen, dass die Kommission aus der Krise gelernt habe. Dann hat sie aber die Bühne genutzt und wieder das Erreichte aufgezählt, also immer gleich auch wieder in den Angriff gegangen. Die EU-Staaten hätten eben bereits Wirtschaftshilfen zur Verfügung gestellt. Dann hat sie eben von diesem billionenschweren Investitionsprogramm gesprochen, diesem Marshallplan für Europa. Das ist natürlich ein Begriff, der mit Bedacht gewählt worden ist, der Begriff Marshallplan in Anlehnung an die US-Hilfen für Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn man das bisher Erreichte mal bilanziert, dann ist das wirklich eine gemischte Bilanz der Kommission und ihrer Chefin. Von Schockstarre über große Aktivität, auch aber dann auch überholt worden von den Mitgliedstaaten, die dann auch vorgeprescht sind, was das Thema Grenzschließungen anging. Und insgesamt sind wir jetzt, würde ich sagen, in so einer dritten Phase, wo die Kommission schon wieder irgendwie die Kontrolle verloren hat. Sie wollte ja gerne eine Exit-Strategie zur Lockerung dieser ganzen Corona-Auflagen selbst koordinieren. Aber dann sind wieder einige Staaten bei den Grenzmaßnahmen vorgeprescht und haben auch eigentlich eine Koordination durch die Kommission fast unmöglich gemacht. Und da dachten eben viele nur an sich.
Und ist Corona inzwischen für die Kommission das einzige Thema? Was ist mit all den anderen dringenden Fragen, die man auch behandeln muss? Zum Beispiel hat der Europäische Gerichtshof ja entschieden, dass Polen, Ungarn und Tschechien gegen geltendes EU-Recht verstoßen haben, als sie sich geweigert haben, Flüchtlinge aufzunehmen. Da wäre doch jetzt eigentlich Zeit für ein Machtwort der Kommission. Gab es das überhaupt?
Tja, also dieses Machtwort haben wir uns als Beobachter in Brüssel schon ein bisschen deutlicher vorgestellt, um das mal vorsichtig zu sagen. Das war eher wachsweich. Von der Leyen hat sich da auch erst auf Nachfrage durchgerungen, Ungarn beim Namen zu nennen. Zum einen, was dieses aktuelle Notstandsgesetz angeht, was es in Ungarn ja gibt, aber eben auch, was das Urteil des Europäischen Gerichtshofs angeht, dass Ungarn zusammen mit Polen und Tschechien im Jahr 2015 eben sich EU-Recht widersetzt hat und keine Flüchtlinge aufgenommen hat. Das war damals ja die Idee, um die Staaten wie Italien, Griechenland an der Außengrenze der EU ein bisschen zu entlasten in dieser Phase der ersten Flüchtlingskrise damals. Und was von der Kommission kam bisher, ist sehr, sehr dünn. Ungarn habe da verhältnismäßig gehandelt. Von der Leyen hat auch darauf hingewiesen, dass dieses Notstandsgesetz jetzt mit Corona-Bezug, was Viktor Orban aufgelegt hat, zeitlich begrenzt sein müsse. Das ist in der Tat aber nicht der Fall. Und Orban denkt auch gar nicht daran, was zu ändern. Und interessant ist eben, das muss man auf jeden Fall wissen, die osteuropäischen Staaten haben Ursula von der Leyen im Rat unterstützt und das weiß sie auch ganz genau und dass sie da klare Worte finden muss, aber die aber dann dennoch so ausfallen, dass, sagen wir mal, die Gerügten ihr Gesicht wahren. Das ist nicht genug und das ist auch ein gefährliches Appeasement, finde ich, das die EU auch zerstören kann von innen, wenn man nicht an die rechtsstaatlichen Grundsätze denkt.
Und ein anderes Thema, das zurzeit überhaupt nicht vorkommt, ist die ganze Flüchtlingsdramatik. Auch das war ja vor Corona viel präsenter. Dabei ist ja gerade die Lage in den Flüchtlingslagern in Griechenland ausgesprochen kritisch aus Corona-Gesichtspunkten. Wenn da in den Flüchtlingslager eine Masseninfektion auftritt, was dann? Wie hat Corona das verändert in Brüssel?
Ja, also man feiert sich ein bisschen dafür, dass man koordiniert hat, dass jetzt gerade auch die Mitgliedstaaten wie Luxemburg und Deutschland insgesamt ein bisschen mehr als 65 Kinder aufgenommen haben aus diesen überfüllten Flüchtlingslagern, in denen Menschen kilometerweit laufen müssen, um sich dann zu Tausenden eine Toilette oder einen Wasserhahn zu teilen. Das ist wirklich ein sehr, sehr schwaches Bild, was die Europäische Union da abgibt. Insgesamt sollen es ja 1600 Kinder sein, die da aus diesen katastrophalen Verhältnissen gerettet werden sollen. Und wenn man da ehrlich ist, die Frage, ob 10 oder mehr Länder der Europäischen Union 1600 Kinder aus diesen Hotspots aufnehmen, ist das eigentlich eine peinliche Frage, die dürfte sich eigentlich gar nicht stellen. Es wird von Kommissionsseite alles Mögliche versucht, um da die Logistik hinzubekommen, auch Griechenland dazu zu bewegen, Menschen aus diesen Flüchtlingslagern auch zu evakuieren, aufs Festland zu bringen. Aber das ist momentan noch ein Tropfen auf den heißen Stein.
Wie hat sich die Politik in Brüssel geändert seit der Corona-Krise? Gibt es Gewinner und Verlierer? Wie sind die Gewichtungen?
Also im Englischen heißt es ja never waste a good crisis, lasse nie die Chance einer Krise verstreichen. Das ist in der Tat ziemlich strategisch eiskalt genutzt worden. Ungarn, Tschechien, Polen habe ich schon erwähnt, Slowenien auch, die auch versuchen gerade ein bisschen autoritärere Politik durchzusetzen von der Regierungsseite her. Andere Mitgliedstaaten, wenn man jetzt an Italien denkt, in der EU haben da ihre Position in Brüssel gestärkt. Italien mit Giuseppe Conte als Premierminister wegen dieser Debatte über Corona-Bonds. Jetzt ist Conte auf einmal der Vorkämpfer der ganzen Südländer in der EU für eine Vergemeinschaftung von Schulden. Man könnte aber auch sagen, diese Krise nutzt den Institutionen von der Leyen persönlich, weil sie viele große Auftritte hat, weil sie als Macherin auftreten kann. Das Ganze nutzt dem Parlament auch, finde ich, weil es viele Mitspracherechte gibt, weil es den Haushalt absegnen muss. Der ist gerade extrem wichtig in diesen Corona-Zeiten. Man könnte auch vielleicht mal ganz optimistisch behaupten, Corona könnte Europa als Ganzem nutzen, ja, wenn sich eben die verschiedenen Institutionen mit den Staats- und Regierungschefs im Rat zusammenraufen, wenn man da wirklich eine Lösung findet im Sinne eines ja insgesamten Wiederaufbaupaktes, dann könnte vielleicht Europa sogar gestärkt aus dieser Corona-Krise rausgehen.
Das war Alexander Göbel in Brüssel. Vielen Dank. aus den Augen, aus dem Sinn. Das Vergessen kann ja manchmal vielleicht auch sein Gutes haben. Deshalb haben wir heute ein paar Gedichte über das Vergessen zusammengestellt. Dieses zum Beispiel, Hermann Conradi, Das Ende vom Liede.
Vergessen können, ja, das ist die Kunst. Von allen Künsten dieser Welt die erste, von allen Künsten dieser Welt die schwerste. Und bist du ihrer Herr, ist alles Dunst, ist alles Wurst, was jemals du gewesen, was du geliebt, gehasst, getan, gefehlt, gewollt, ob sich dein Leben prunkvoll aufgerollt, ob du für andere warst bequemer Besen, ob Sklave oder Herr, dann ist's egal. Vergessen können und nicht dran ersticken, hinunterschlucken, lachen, weiterkrücken, ins Leben weiter noch ein Dutzend Mal. Dann tut's ja nichts. Nun gut, ich will's probieren. Den letzten Lorbeerkranz will ich entblättern. Das letzte Amulett will ich zerschmettern. Wie man vergisst, will ich genau studieren. Und eines Tages dann ist's mir geglückt. Ich atme auf in grenzenloser Leere und breche in die Knie und bete. Kehre, oh, kehre wieder, die du mich entzückt. Geliebte Sünde, die ich froh beging, geliebte Reue, die ich kühn genossen. Gemach, mein Freund, dein Schicksal ist beschlossen und um dich schürzt sich des Vergessens Ring.
H2 Kultur, der Tag. Schauen wir auf einen zweiten politischen Skandal, der unter die Räder zu kommen droht, wortwörtlich auf der Autobahn. Ausländermaut, so war ja die erste knackige Bezeichnung für eine Pkw-Maut auf deutschen Autobahnen. Der Titel sollte beim Wähler gut ankommen, aber er rief dann prompt die EU auf den Plan, denn eine Diskriminierung von Ausländern auf den Autobahnen darf es natürlich auch nicht geben. Deshalb hat der Europäische Gerichtshof diese Pkw-Maut inzwischen einkassiert. Dumm nur, dass Verkehrsminister Andreas Scheuer bereits rechtsverbindliche Verträge abgeschlossen hatte. Jetzt drohen Deutschland hohe Schadensersatzforderungen. Schon vergessen? Dirk Rodenkirch erinnert uns.
Die Vorwürfe wiegen schwer. Um die Pkw-Maut, das Prestigeprojekt der CSU, auf den Weg zu bringen, habe Andreas Scheuer leichtfertig mit Steuergeld hantiert, regelrecht gezockt. Und nach Überzeugung der Opposition hat der Bundesverkehrsminister Recht gebrochen, indem er gegen das Haushalts- und Vergaberecht verstoßen habe. Seit Dezember vergangenen Jahres versucht ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss unter anderem aufzuklären, ob die Verträge für die Pkw-Maut rechtmäßig zustande gekommen sind. Für grünen Obmann Stefan Kühn ist das Vergabeverfahren ein zentraler Punkt.
Der Bundesrechnungshof hat in einem sehr ausführlichen Gutachten deutlich gemacht, dass er der Auffassung ist, der Verkehrsminister hat hier grundlegend gegen Vergaberecht verstoßen. Neue Akten, die wir gefunden haben, belegen das.
Sich durch Berge von Akten zu arbeiten, ist im Moment die zentrale Aufgabe der Ausschussmitglieder. Wegen der Corona-Krise mussten 2 Sitzungen abgesagt werden. Zeugen können aktuell nicht befragt werden, berichtet Stefan Kühn. Auch wenn für die meisten Menschen gerade andere Dinge wichtiger seien, bestehe weiterhin die Aufgabe, aufzuklären.
Wie eine milliardenschwere Vergabeentscheidung für die Pkw-Maut erfolgen konnte, am Parlament vorbei und ohne dass es Rechtssicherheit durch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs gab.
Denn schon Monate vor dem Urteil hatte Minister Scheuer die Mautverträge unterschrieben, also ohne zu wissen, ob er die Abgabe einführen darf. Nach dem Scheitern folgte die schnelle, viele sagen überstürzte Kündigung der Verträge. Die Reaktion der Firmen, die die Maut erheben und kontrollieren sollten, sie verlangen 560 Millionen Euro vom Bund. Ein Schiedsverfahren soll klären, ob die Ansprüche berechtigt sind. Das kann dauern, genauso wie die Corona-Pandemie. Die Zeit versucht Andreas Scheuer offenbar zu nutzen, um sich etwa im Bundestag als Krisenmanager zu profilieren.
Meine Damen und Herren, ich kümmere mich gerne darum, dass jetzt auch zusammen mit dem Bundesgesundheitsminister die Beschaffung von Schutzausrüstung noch zusätzlich angereichert wird über eine Landbrücke. Heute rollt der erste Zug von China nach Deutschland los.
Die Opposition schließt nicht aus, dass die Corona-Krise Scheuer etwas Luft verschafft, weil die Mautuntersuchungen in den Hintergrund treten. FDP-Obmann Christian Jung hält die Wirkung aber für begrenzt.
Nur weil er jetzt, also Andreas Scheuer, seinen Job macht,
werden die Versäumnisse und die schlechte Performance von ihm aus der Vergangenheit nicht mit einem Verfallsdatum versehen.
Jung sieht die Vorteile vielmehr auf Seiten des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses.
Je länger die Krise, desto mehr Beweise werden aus den Akten zusammengestellt.
Die nächste Ausschusssitzung soll Anfang oder Mitte Mai stattfinden. Dann sollen auch wieder Zeugen gehört werden. Für Juni ist Bundesinnenminister Horst Seehofer vorgesehen. Er hatte die PKW-Maut in seiner Zeit als CSU-Chef angestoßen und quasi in Auftrag gegeben. Mit der Prominenz der Zeugen dürfte auch das Interesse an der PKW-Maut-Untersuchung wieder steigen. Die Vorhersagen von Stefan Kühn und Christian Jung dürften Minister Scheuer jedenfalls nicht gefallen.
Der Mautskandal wird ihn im Laufe des Jahres wieder einholen.
Wir haben in den vergangenen Tagen viele neue interessante Erkenntnisse bekommen. Und ich gehe davon aus, dass dieser Untersuchungsausschuss noch sehr, sehr spannend werden wird.
Andreas Scheuer wird diesen Skandal also wahrscheinlich nicht so leicht abschütteln können wie Ursula von der Leyen, denn er ist ja schließlich auch noch als Minister in der Verantwortung. Kann er trotzdem die Corona-Krise für sich nutzen? Stefan Andreas Kastorf ist Herausgeber des Berliner Tagesspiegel. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Seit Corona wird kaum noch über diesen ganzen Mautskandal geredet. Kann sich der Minister Hoffnung machen, dass diese Geschichte in Vergessenheit gerät?
Das glaube ich nicht. Wenn das Parlament erstmal wieder so richtig tagen kann, wird es eine Bedeutung auch nachweisen wollen. Bedeutung alleine schon dadurch, dass hier Untersuchungsausschüsse die Abgeordneten einberufen dürfen, um wirklich wichtige Sachverhalte aufzuklären. Und man kann ja schon sagen, dass 560 Millionen Euro ein wichtiger Sachverhalt sind. Schon gar, wenn die Corona-Krise mal beendet sein wird, da wird man nach jedem Geld gucken müssen, um die Krise dann auch bezahlen zu können. Sprich, dadurch auch, was der Kollege eben zusammengetragen hat, dass auch einige wirklich Interessante noch warten in der Schleife der Zeugen, also Horst Seehofer, vielleicht auch noch die Bundeskanzlerin, weil das Jahr 2013 mit ihrem Willen in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt worden ist. Nicht nur alleine Horst Seehofer war es, sondern die Bundeskanzlerin auch in den Bayernplan zuerst und dann den Koalitionsvertrag. Also da kann man sich noch einiges vorstellen.
Ich meine, es verschieben sich auch die Dimensionen. 560 Millionen Euro sind in normalen Zeiten immens viel Geld. Aber angesichts der gigantischen Summe, die wir da jetzt gerade in die Corona-Krise stopfen, kann man sagen, naja Gott, sind ja fast schon Peanuts.
Ja, wir wollen mal nicht zu, sagen wir mal, zu leichtfertig werden. Also 560 Millionen, da geht es jetzt ja auch darum, das Verkehrsministerium wirft ja diesen Firmen, diesen drei vor, ihre vertraglichen Leistungen nicht erfüllt zu haben. Deswegen das Schiedsgerichtsverfahren. Und die sagen, dass das eine Vertragsstrafe nach sich ziehen werde, das Ministerium. Also die schießen da auch schon ganz schön los. Und da wird man sehen, was am Ende davon übrig bleibt. Also das eine ist die deutsche Schiedsgerichtsbarkeit, das andere ist der Untersuchungsausschuss. Das heißt, das Thema wird automatisch am Leben erhalten. Und nochmal, das sind 560 Millionen. Alleine schon die Vorstellung, dass es wahr sein könnte, dass das Vergaberecht und das Haushaltsrecht missachtet worden sind, darf man keine Minister durchgehen lassen. Nochmal, wir müssen es aber ein bisschen weiten und sagen, es geht nicht nur um Andreas Scheuer, sondern es geht um den Minister Dobrindt, der es auch verwirklichen sollte. Es geht um den Minister Horst Seehofer, der als bayerischer Ministerpräsident mit der damaligen Bundeskanzlerin, die heute immer noch amtiert, diese Maut durchgesetzt hat, die eben offenkundig damals schon klarsichtig von manchen für europarechtswidrig gehalten worden ist. Und sie haben sich sehenden Auges, sagen sie in der Opposition, sehenden Auges darauf eingelassen. Übrigens nicht nur in der Opposition, sondern der Amtsvorgänger von Andreas Scheuer, Peter Ramsauer, der von 2009 bis 2013 Verkehrsminister war, der beschuldigt ja sowohl Merkel als auch Seehofer, die eigentlichen Schuldigen zu sein. Die sagen, Dobrindt, mein Nachfolger, und auch Scheuer sind ja nur diejenigen, die es erfüllen müssen, was die zwei sich vorgestellt haben.
Das heißt, da sind ja schon jede Menge Namen im Spiel. Ja. Sie halten es für durchaus möglich, dass Scheuer über diese Affäre stolpern könnte, aber da muss ihn ja auch jemand fallen lassen. Also wer entscheidet das letztlich?
Ja, dadurch, dass es ja eine Koalition ist, eine Koalition aus drei Parteien, wie immer wieder vergessen wird, CDU und CSU sind ja nicht nur eine Einheit, sondern sind auch zwei Parteien, sind vielleicht eine Union, aber auch nicht immer einig, spielt der Parteivorsitzende der CSU, der heute nicht mehr Seehofer heißt, sondern Markus Söder, schon eine große Rolle. Wir wissen ja, wie innig freundschaftlich Markus Söder und Horst Seehofer verbunden sind, nicht wahr? Ich glaube, da war doch was, was dazu geführt hat, dass Markus Söder jetzt der Nachfolger von Horst Seehofer ist. Und natürlich wird der im Rahmen dessen, was jetzt noch kommen wird, nämlich im Blick auf die nächste Bundestagswahl, wann auch immer sie sein mag, eine Kabinettsumbildung vorzunehmen, sich den Andi Scheuer genau angucken. Denn Andi Scheuer war, nicht zu vergessen, wir steigen tief ein in die Innereien der CSU. Andi Scheuer war von 2013 bis 2018 Generalsekretär der CSU unter, jawohl, Horst Seehofer. Er ist also ein Seehofer-Mann. Und das darf man nicht vergessen. Das heißt, dass der Andi Scheuer sowieso schon, sagen wir, unter Beobachtung steht. Und wenn seine Performance so ist, dass sie der CSU bei einem Wahlgang Stimmen nehmen könnte, wenn seine Performance nicht hilfreich ist, dann wird Markus Söder nicht zögern, den Andi Scheuer zu demissionieren. Im Übrigen, dann könnte auch gleich Horst Seehofer gehen. Und damit rechne ich auch. Also Markus Söder hat ja gesagt, er wolle eine Kabinettsumbildung, um mit frischen Gesichtern in den nächsten Wahlkampf zu gehen. Das ist jetzt mal unbenommen von Corona sicherlich immer noch sein Plan. Und das ist jetzt die Bewährungszeit für Andreas Scheuer, wenn er jetzt wirklich herausragend gute Arbeit leistete und sich herausstellte, dass er mit dem Ganzen überhaupt nichts zu tun hat, in die Schiedsgerichtsbarkeit, dem Ministerium auch nichts vorzuwerfen hat. Gut, dann hat er eine Chance. Ansonsten wird Markus Söder sagen, so, vielen Dank, Andi Scheuer, du kannst jetzt was anderes machen.
Aber wie soll er, arme Verkehrsminister, das machen in der Corona-Krise? Also das ist ja klar, da verschieben sich ja jetzt auch die Gewichtungen. Der Gesundheitsminister steht naturgemäß im Mittelpunkt in der Krise, der Wirtschaftsminister auch. Bildung und Familie hat auch was zu melden, also wann machen wir die Schulen auf oder zu? Aber steht da nicht ein Verkehrsminister automatisch im Abseits?
Nicht automatisch. Man darf ja nicht vergessen, die Waren, so einen Anklang hatten wir ja eben bei dem O-Ton, die Waren, die hier ins Land gelangen sollen, gelangen wie was, ja, ins Land, na, durch Verkehr. Ob der Straße, Schiene, durch die Luft, alles hat ja irgendwas mit dem Bundesminister für Verkehr zu tun. Also kann er sich hier anstellig zeigen. Der kann lauter Wege aufzeigen, wie die Waren, die wir dringend benötigen, um diese Krise zu bewältigen, ins Land kommen. Erstens. Zweitens, er kann prospektiv für die Zeit nach der Krise, kann er Sachen anlegen, die zeigen, dass wir nachhaltig bewirtschaften, was die Krise uns hinterlassen hat. Also mehr Fahrräder ins Land, neue Aufteilung in den Städten. Er kann das alles mit initiieren. Er kann den Leuten zeigen, dass wir unser Verkehrswegekonzept, dass wir aber auch unser Mobilitätskonzept grundlegend werden verändern müssen. Elektromobilität stärken, Fahrradwege stärken, von mir aus Lufttaxis einrichten. Da ist ja der Fantasie keine Grenze gesetzt. Wir werden wirklich neu denken müssen. Wenn wahr ist, ich denke nur von der Aussagenlogik her, wenn wahr ist, dass die Welt nach Corona eine andere sein wird, dann muss auch die Mobilität eine andere sein. Das heißt, wenn der Verkehrsminister sich hier hinsetzt und sagt, so, wir wollen den ganzen Feinstaub nicht mehr und die Dieselabgase und all das, was da sonst noch, CO2, wenn alles das in seinen Bereich fällt, dann kann er sich hier tatsächlich innovativ verdient machen. Im Moment sehe ich das noch nicht, aber auch deshalb, weil wir gewissermaßen in der Krise leben. Wir leben in der Lage, die Politik auch, von Tag zu Tag zu Tag zu Tag versuchen wir irgendwie damit zurechtzukommen. Sie sehen es, ein Beispiel an der Maskenpflicht. Vorher, Maske brauchen wir nicht, jetzt, wer keine Maske hat, der muss mit was auch immer rechnen, mit Bußgeld.
Das war der Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Andreas Kastorf. Herzlichen Dank. Und hier ein Gedicht für Andreas Scheuer, wenn er einst zurückblickt auf seine politische Laufbahn und sein Krisenmanagement in diesen Tagen. Vielleicht passen ja dann diese Zeilen hier von Nikolaus Lenau. Blick in den Strom.
Sahst du ein Glück vorübergehen, das nie sich wiederfindet? Ist's gut, in einen Strom zu sehen, wo alles wogt und schwindet? Oh, starre nur hinein, hinein. Du wirst es leichter missen, was dir und sollst dein Liebstes sein, vom Herzen ward gerissen. Blick unverwandt hinab zum Fluss, bis deine Tränen fallen und sieh durch ihren warmen Guss die Flut hinunterwallen. Hinträumend wird Vergessenheit des Herzens Wunde schließen. Die Seele sieht mit ihrem Leid sich selbst vorüberfließen.
Aus den Augen, aus dem Sinn, Corona macht's möglich. Und dieses Problem betrifft eben nicht nur die Politik, sondern auch die Justiz. Viele wichtige Prozesse werden gerade aufgeschoben, einige drohen zu scheitern wegen der Bewährungsfristen. Ein ganz besonders tragischer Fall betrifft die Angehörigen des Unglücks auf der Love Parade in Duisburg. 10 Jahre ist das jetzt schon her und noch immer ist kein Verantwortlicher juristisch für diese Tragödie belangt worden. Jetzt steht der Prozess vor dem Aus und das trifft die Angehörigen hart.
Gabi Müller hält ihr Smartphone in der Hand.
Tja, was soll ich zu der Nachricht sagen, dass das Gericht den Prozess vorzeitig beenden möchte?
Müller verlor damals an diesem heißen Sommertag, dem 24. Juli 2010, in Duisburg bei der Love Parade ihren damals 25-jährigen Sohn Christian.
Irgendwo war es schon klar, ja, jetzt kam nur der Coronavirus noch dazwischen. Eigentlich stand die Aufarbeitung ja nie unter einem guten Stern.
Insgesamt 21 Menschen verloren damals ihr Leben, rund 650 wurden teilweise schwer verletzt. Es war eine der größten Katastrophen Nordrhein-Westfalens, wenn nicht sogar bundesweit. Doch die Aufarbeitung, die juristische Strafverfolgung, sie entpuppte sich in den Augen der Angehörigen und Betroffenen zu einer Katastrophe nach der Katastrophe, die nun ergebnislos enden könnte. Denn die Kammer des Landgerichts Duisburg hat, gut zwei Jahre nach Eröffnung des Mammutverfahrens, für das eigens Räume der Düsseldorfer Messe angemietet wurden, die Einstellung vorgeschlagen.
Das Gericht ist nach den 183 Verhandlungstagen zu dem Ergebnis gekommen, dass sich eine potenzielle Schuld der Angeklagten als gering darstellen würde. Gleichzeitig tritt Ende Juli die absolute Verjährung hinsichtlich der Vorwürfe der fahrlässigen Tötung ein.
Erläutert Gerichtssprecher Thomas Sevenheck. Nur noch 3 der insgesamt 10 Angeklagten, alles Mitarbeiter der Veranstalterfirma Lopavent, müssen sich noch verantworten. Sie hatten einer Einstellung des Verfahrens vor gut einem Jahr widersprochen, als das Verfahren weiterer 7 Angeklagter von eben Lopavent und der Stadt eingestellt worden war. Nun also dieser Vorschlag, denn
Corona-bedingt ist es bereits zu mehrfachen Verzögerungen in dem Verfahren gekommen. Zuletzt hat das Gericht die Verhandlung sogar aussetzen müssen. Und in dieser besonderen Situation hat das Gericht sich intensiv mit dem Fortgang des Verfahrens beschäftigt und jetzt eben diese geordnete Form der Beendigung des Verfahrens vorgeschlagen.
Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat dem bereits zugestimmt, auch wenn es ihr nicht leicht gefallen sei. Die Ursachen der Tragödie seien inzwischen ermittelt worden, so die Staatsanwaltschaft. Weder das Gelände noch das Veranstaltungskonzept seien für die Love Parade geeignet gewesen. Die Besucherströme seien zudem fehlerhaft gesteuert worden, nicht zuletzt aufgrund mangelnder Kommunikation. Würde das Verfahren nicht bald verjähren, wäre der Tatnachweis in der Hauptverhandlung, sprich eine Verurteilung, sogar wahrscheinlich, so die Behörde. Aber unter Berücksichtigung der Gesamtumstände sei eine Einstellung nunmehr vertretbar, teilte sie mit. Auch die 3 noch verbleibenden Angeklagten haben zugestimmt. Nun wird das Gericht entscheiden, so Gerichtssprecher Sevenheck.
Das Gericht hat angekündigt, dass es für den Fall, dass die notwendigen Zustimmungen erteilt werden, die Erkenntnisse des Verfahrens zu den Hintergründen der Geschehnisse um die Love Parade, dass es diese in einem ausführlich begründeten Beschluss zusammenfassen möchte.
Den nächsten Sitzungstermin in dem Verfahren beraumte das Gericht für den 4. Mai an. Experten wie der Bochumer Kriminologe Professor Thomas Singelstein können den Schritt nachvollziehen.
Ich halte das für eine folgerichtige Entscheidung der Kammer. Man muss auf der anderen Seite natürlich sehen, dass es für die Nebenkläger eine äußerst unbefriedigende Situation ist.
Von einer maßlosen Enttäuschung und einem schwarzen Tag spricht daher auch einer der Nebenklageanwälte, Julius Reiter aus Düsseldorf, und äußert den Verdacht, dass das Gericht die Corona-Krise nutzte, um den Prozess zu beenden.
Ja, die Angeklagten waren ja nicht einmal bereit, eine Einstellung mit Auflagen hinzunehmen. Insofern spielt es ihnen natürlich jetzt in die Karten, dass selbst das Gericht nun eine Einstellung ohne Auflagen vorschlägt.
Es wäre ein passendes, wenn auch ein bitteres Ende, so Müller.
Das hat für mich nichts mehr mit Gerechtigkeit zu tun. Also ich bin wirklich total erschüttert und tut unheimlich weh, aber es war ja irgendwo so zu erwarten.
Denn aus ihrer Ahnung würde dann Gewissheit werden, nämlich ein Ende ohne Urteil.
Bitter für die Angehörigen. Moritz Küpper über den Love Parade Prozess, und der ist eben nur ein Beispiel von vielen. Das Coronavirus stellt die deutschen Gerichte vor große Probleme. Annette Ramelsberger ist Gerichtsreporterin bei der Süddeutschen Zeitung. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, was ist ihr Eindruck? Ist eben bei dieser Love Parade Prozess Corona tatsächlich ein willkommener Vorwand, um das Verfahren einzustellen?
Ja, man hat schon das Gefühl, dass das eine sehr gute, kleine Hintertür ist, mit der man es gut begründen kann, dass man diesen Prozess jetzt zu Ende bringt. Es ist ein ungeliebter Prozess, ganz deutlich. Er wäre jetzt am 27. Juli ohnehin verjährt. Es wäre sehr kühn gewesen, ihn noch zu Ende zu bringen. Und so kann man jetzt sagen, Corona ist schuld. Aber Corona ist im Moment an allem schuld.
An was denn noch allem?
Ach, gerade Gerichte, die so stark eingeschnürt sind von der Strafprozessordnung, tun sich da natürlich besonders schwer. Sie müssen alle möglichen Regeln und Formalien aufrechterhalten. Sie müssen natürlich die Öffentlichkeit zulassen. Sie müssen alle zu Wort kommen lassen, und das meistens auf total engen Raum. Ich fürchte mich ja schon vor dem Prozess in Frankfurt vor dem Oberlandesgericht, wo der Mordfall Lübcke verhandelt wird. Ich kann nur sagen, er ist eng, Die Eingangssituation ist so, dass man noch nicht mal im Abstand von einem Meter aneinander vorbeikommt, geschweige denn von zwei Metern, die man Abstand halten soll. Und ich befürchte zutiefst, dass dann einfach mal der halbe Gerichtssaal gesperrt wird. Und die Journalisten, die dann natürlich sehr gerne berichten würden und auch die Öffentlichkeit sonst, diesen Prozess nur in Ausschnitten zu sehen bekommen werden.
Was ist das Problem genau? Also selbst die letzte Landschule hat es inzwischen gelernt, den Unterricht irgendwie ins Internet zu verlagern und per Skype sich zu unterhalten. Warum ist das im Gerichtssaal nicht so einfach möglich, zu sagen, naja, dieser Prozess, der wird jetzt halt per Skype durchgeführt?
Die Landschule ist weiter als die deutsche Justiz. Ich kann nur sagen, es ist verboten. Es ist sogar verboten gewesen, den historischen NSU-Prozess in einen Nebensaal zu übertragen, geschweige denn ins Fernsehen oder ins Radio. Das ist alles verboten. Man kann das jetzt nur seit neuester Rechtsprechung bei den ganz großen Prozessen vor dem BGH und den obersten Gerichten, wenn dort ein wegweisender Prozess, ein Urteil gefällt wird. Das kann man übertragen, aber doch nicht die ganz normalen Gerichtstage. Stellen Sie sich vor, Sie hätten so einen Tag 118 im NSU-Prozess gehabt und hätten ihn gerne übertragen wollen. Er wäre es wert gewesen, da war eine tolle Zeugin da. Aber das ist nicht möglich. Es ist immer noch so, dass mitgeschrieben wird. Und zwar die Formalien vom Gerichtsschreiber und die Inhalte von Journalisten. Sonst erfahren Sie nämlich nichts über so einen Prozess. Und deswegen tut sich die Justiz natürlich auch jetzt unendlich schwer, mal eben zu digitalisieren und aufzurüsten.
Diese Regeln, die hat man eingeführt, damit man solche Schauprozesse im Fernsehen nicht hat, wie man das aus den USA kennt. Und man könnte auch sagen, ja, das sind ja eigentlich gute Gründe. Sind diese Gründe nicht mehr gut heutzutage?
Ich kann nur sagen, ich will auch nicht das Zoom auf das weinende Gesicht des Opfers. Das will ich nicht. Aber es gibt gute Gründe, es zu ändern und zu lockern. Der NSU-Prozess ist ein gutes Beispiel. Wenn wir als Journalisten da nicht mitgeschrieben hätten, könnte kein Mensch nachlesen, was in diesem wichtigsten Prozess seit dem Mauerfall gesprochen worden ist, wie argumentiert worden ist, wie das Ganze begründet worden ist. Das ist ein Stück Zeitgeschichte. Und wir hätten es nicht, wenn es da nicht Protokollanten, aber nur von journalistischer Seite gegeben hätte, die das alles festgehalten hätten. Ich glaube, man muss wirklich jetzt sich öffnen. Das, was bisher herrscht, ist vorsintflutlich und man muss zumindest die Dinge, die vor Gericht gesprochen werden, per Audio aufnehmen, das auf jeden Fall, möglicherweise auch auf Video. Das fordern Strafverteidiger schon sehr lange, allein um die Fehler, die da auch immer wieder mal gemacht werden, hinterher feststellen zu können. Da wäre jetzt der Coronavirus wirklich eine Chance.
Das heißt, das Coronavirus ist tatsächlich möglicherweise sogar gut für das Rechtssystem, weil dann eine Reformgeschichte endlich mal ins Rollen kommt. Was müsste konkret alles geändert werden aus Ihrer Sicht?
Vor allem müsste man die Gerichte davor bewahren, dass sie sich immer stärker einigeln. Sie haben jetzt wirklich Angst vor dem Coronavirus. Sie möchten am liebsten die Öffentlichkeit draußen halten. Das wäre der falsche Weg. Die Gerichte müssen sich öffnen, sie müssen die Leute hereinlassen, sie müssen, wenn es eben notwendig ist, auch in größere Säle umziehen und sie müssen sich wirklich digitalisieren und versuchen, neue Wege mit den neuen Möglichkeiten zu gehen.
Morgen beginnt in Frankfurt ein Islamistenprozess. Sie wollen auch darüber berichten. Wie machen Sie das ganz konkret dann morgen? Können Sie hingehen?
Ja, man kann hingehen. Es gab eine Akkreditierung. Wir werden dort eingelassen werden. Es wird wenige Plätze geben, natürlich weniger als sonst, aber wir werden hingehen und sicher gibt es dann Desinfektionsmittel und wir werden aufpassen müssen und ansonsten machen wir unsere Arbeit.
Das heißt, Sie sitzen dann im Mundschutz im Gerichtssaal oder wie sieht das aus? Können Sie dann sehen, wenn Aussagen laufen und jemand trägt eine Maske, wie er reagiert? Ist das schwierig für Ihre Arbeit vielleicht sogar?
Eigentlich kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Bisher gibt es keinen Mundschutz vor Gericht. Ich war gestern vor dem OLG Düsseldorf, wo gegen eine Islamistin verhandelt worden ist. Dort trug kein einziger Mensch einen Gesichtsschutz. Es ist auch schwierig, denn Sie müssen ja das Mienenspiel gerade bei Zeugen erkennen. Sie müssen ja als Richter auch sehen, ob da jemand lächelt oder verdruckst guckt oder ob er lügt möglicherweise. Und das können Sie nicht, wenn das gesamte Gesicht mit einem Mundschutz abgedeckt ist. Also da sehe ich Probleme. Aber Sie können die Leute natürlich weiter auseinandersetzen und Sie können, wie es jetzt bei manchen Gerichten ist, die Richter sozusagen in so kleine Plexiglas-Kabinen sperren, sodass sie zumindest nicht von ihren Kollegen nebenan angespuckt werden.
Gut, der Kassierer bei Rewe sitzt auch hinter Plexiglas und er hält das auch aus.
Ja, also ich halte das nicht für problematisch. Aber das mit dem Gesichtsschutz für Zeugen oder Angeklagte, das ist schon problematisch. Denn als Gericht müssen Sie da einfach das Mimenspiel verfolgen. Und da müssen Sie wirklich erkennen, was der Angeklagte oder eben auch der Zeuge ausdrücken will. Ich kenne einen Fall, wo der Angeklagte wirklich dick hinter Mundschutz verbummt ist. Das ist am Oberlandesgericht Hamburg, wo gegen einen 93-Jährigen verhandelt wird, der als Helfer im KZ Stutthof war und der jetzt nach vielen Jahren doch noch vor Gericht gestellt worden ist. Dieser Mann gehört zur Hochsicherheitsgruppe und der wird wirklich abgeschirmt von medizinischem Personal in den Gerichtssaal gebracht. Die Verhandlung ist sehr kurz und er trägt einen Mundschutz.
Gut, bei einem 93-Jährigen muss man das akzeptieren. Kann es doch sein, dass geschickte Strafverteidiger Corona auch als Ausrede benutzen, um ihre Klienten so rauszuhauen?
Oh, da gibt es schon viele Versuche jetzt. Im Moment zum Beispiel bei zwei Polizisten aus Thüringen, die angeklagt wurden, eine Frau vergewaltigt zu haben, und zwar im Dienst. Und die sitzen seit Herbst in Untersuchungshaft. Jetzt musste der Beginn des Prozesses verschoben werden. Und natürlich haben die Anwälte dieser zwei sofort versucht, die zwei rauszukriegen und haben einen Antrag gestellt beim Oberlandesgericht in Thüringen. Das hat aber gerade letzte Woche abgelehnt. Sozusagen ein Sonderopfer, das man eben für Corona bringen muss. Die beiden bleiben in Haft.
Das war Annette Rammelsberger von der Süddeutschen Zeitung. Und nun für alle Richter in diesem Land, denen es schwerfällt, in diesen Zeiten Recht zu sprechen, Heinrich Heine.
Einst sah ich viele Blumen blühen an meinem Weg. Jedoch zu faul, mich pflückend niederzubemühen, ritt ich vorbei auf stolzem Gaul. Jetzt, wo ich Todessiech und Elend, jetzt, wo geschaufelt schon die Gruft, oft im Gedächtnis höhnend, quälend spukt der verschmähten Blumenduft. Besonders eine feuergelbe Viole brennt mir stets im Hirn. Wie reut es mich, dass ich dieselbe nicht einst genoss, die tolle Dirn. Mein Trost ist, Lethes Wasser haben noch jetzt verloren nicht die Macht, das dumme Menschenherz zu laben mit des Vergessens süßer Nacht.
Der Blumenduft soll in Corona-Zeiten nicht in Vergessenheit geraten. Was fällt eigentlich noch so flach? Das Demonstrationsrecht zum Beispiel, ein ganz wichtiges Grundrecht in unserer Demokratie. Und das betrifft natürlich jetzt gerade auch die Klimabewegung. Die wollte eigentlich morgen zu einem globalen Klimastreik aufrufen. Der fällt nun weltweit ins Wasser. Stattdessen sollen die Demonstrationen jetzt im Internet stattfinden. Auch hessische Gruppen sind mit dabei. Sophia Luft zeigt uns, wie die mit dieser Situation umgehen.
Freitag, der 24. April. Eigentlich hätten sich an diesem Tag die Straßen in der ganzen Welt mit Tausenden von Klimademonstranten füllen sollen. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hatte zu einem globalen Streik aufgerufen. Große Plakataktionen und Protestmärsche waren geplant, auch in Hessen. Doch dann kam die Corona-Pandemie, erzählt Lilly Claudi. Sie gehört zur Ortsgruppe der Fridays for Future-Bewegung in Rüsselsheim und hatte zusammen mit anderen aus ihrer Gruppe schon viel für den Demotag vorbereitet.
Als langsam klar wurde, okay, das wird nicht stattfinden, haben wir uns alle irgendwie erstmal in unseren Ortsgruppen verständigt und gesagt, okay, wir müssen das Ganze absagen. Wir haben dann überlegt, was könnten wir an dem Tag stattdessen machen, weil so ganz ausfallen lassen wollten wir das Ganze nicht.
Schnell wird klar, es muss eine andere Form der Großdemo organisiert werden. Eine Alternative, die auch in Zeiten von Corona funktioniert, erzählt die Studentin. Gemeinsam mit 5 anderen Fridays for Future-Mitgliedern aus verschiedenen Städten in Hessen entwickelt sie das Konzept eines digitalen Netzstreiks. Bisher geplante Aktionen sollen jetzt im Internet auf sozialen Netzwerken statt auf der Straße stattfinden.
Wir haben dann angefangen, die Ortsgruppen in ganz Hessen anzuschreiben und gefragt, hättet ihr Lust, an so einer hessenweiten Aktion mitzumachen und eure Reden, eure ganzen Beiträge, die ihr für den 24.04. geplant hattet, ins Internet zu verlegen?
Ins Internet verlegen, das heißt hauptsächlich auf die sozialen Netzwerke wie Instagram und YouTube. Die Idee? Wer mitstreiken will, kann ganz einfach seine Botschaft filmen oder sein Plakat fotografieren und unter dem Hashtag Netzstreik fürs Klima auf Instagram posten. Zusätzlich soll es einen Livestream auf dem YouTube-Kanal der Darmstädter Fridays for Future-Gruppe geben. So könne man wenigstens digital im Netz für das Klima streiken, erklärt Lilly Claudi.
Wir haben halt einfach keine Alternative und uns ist bewusst, dass es natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung hat, wenn man mit so vielen Menschenmassen draußen auf der Straße ist. Aber es steht halt momentan nicht zur Diskussion, dass das funktioniert. Und deswegen ist es einfach die einzige Möglichkeit, die wir haben.
Auch Carla Schuld aus Lönnberg bei Weilburg hat sich für den Online-Klimastreik engagiert. Neben der Aktion auf Instagram und YouTube hat sie zusammen mit der Fridays for Future-Gruppe aus Weilburg zusätzlich eine Offline-Aktion geplant, bei der man auch in Corona-Zeiten gut Abstand halten kann. Sie ruft dazu auf, Bäume oder Blumen im eigenen Garten oder auf dem Balkon zu pflanzen.
Wir hatten schon seit längerem im Kopf, dass so eine Baumpflanzaktion eigentlich eine sehr coole Sache ist, weil man ja direkt was tun kann. Und jetzt zum 24.04. hatten wir die Idee, dass wir das direkt noch mit einer Botschaft verbinden und dass man sagt, hey, ich pflanze jetzt was, ich tue aktiv was für den Klimaschutz.
Auf dem Instagram-Profil der Fridays for Future-Gruppe Weilburg will Carla Schuld dann auch von den gepflanzten Bäumen und Blumen Fotos posten, um sie somit raus in die Welt zu bringen. In ganz Hessen haben sich mittlerweile Klimaaktivisten für den Online-Klimastreik vernetzt. Für Lilly Claudi ist das definitiv ein positiver Aspekt, den die Corona-Pandemie mit sich bringt.
Dass wir so intensiv auf Hessenebene zusammenarbeiten, ist tatsächlich noch relativ einmalig. Das heißt, auch für uns war das ultra cool, mit so vielen verschiedenen Leuten plötzlich zusammenzuarbeiten, weil sonst wären ja die einzelnen Streiks gar nicht miteinander verknüpft gewesen, sondern jede Ortsgruppe hätte einfach für sich alleine den Tag gestaltet. Und so stehen wir alle im Kontakt zueinander.
Sie hofft, dass dieser Kontakt und die Vernetzung auch nach Corona noch bestehen bleibt und es dann auch irgendwann wieder möglich ist, gemeinsam mit allen Ortsgruppen der Fridays for Future-Bewegung im großen Stil auf Hessens Straßen zu demonstrieren.
Klimastreik im Internet. Wie sinnvoll ist eine Demo, die man im echten Leben gar nicht sehen kann? Die Klimabewegung hat wirklich ein echtes Problem im Augenblick. Professor Claudia Kempfert leitet beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Abteilung Klima, Umwelt und Verkehr. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Wie sinnvoll ist denn eine Demonstration im Internet? Die sehen doch eh nur die, die sowieso schon überzeugt sind.
Na, ich denke schon, dass es sinnvoll ist, weil zum einen geht es ja auch darum, dass diese Bewegung auch merkt oder auch Dinge voranschiebt, um nicht auseinanderzufallen, um sich da jetzt eben auch nicht, was die Kritiker behaupten, auseinanderdividieren lassen und in sich zusammenfällt. Das ist das eine. Und zum zweiten ist es so, dass man es nicht unterschätzen darf. Im Moment sind alle Menschen im Internet. Wir machen täglich von morgens bis abends Videokonferenzen, zumindest ein Großteil der Berufstätigen. Und insofern wird das schon auch Gehör finden. Und ich denke mir schon, dass das da auch ein Schritt und eine sichtbare Wirkung sein wird.
Wir haben jetzt in den letzten 6 Wochen unfreiwillig sehr viel für den Klimaschutz getan. Die Flugzeuge stehen am Boden, es sind kaum Autos unterwegs. Davon haben Klimaaktivisten niemals zu träumen gewagt. Man könnte ja jetzt sagen, wir haben unsere Klimaschutzziele zufällig erreicht. Können wir uns entspannt zurücklehnen?
Um Gottes Willen, nein. Also das sollten wir nicht denken und das sollte man auch nicht so in irgendeiner Form politisch wahrnehmen. Weil hier geht es in der Tat darum, wir müssen ja nicht eine Krise nutzen, um Klimaziele zu erreichen, die gesamte Wirtschaft weltweit lahmlegt und im Übrigen zu erheblichen Gesundheitsproblemen vieler Menschen führt. Das ist nicht das Ziel und es wäre auch zynisch, das so zu formulieren. Es geht darum, dass man eine nachhaltige Wirtschaft braucht, die auch entsprechend in der Lage ist, alle Bedürfnisse, die wir weltweit haben, Mobilität und eben auch eine gesunde Industrie, eine Wirtschaft, die funktioniert, nachhaltig auszurichten. Und darum geht es letztendlich, dass man es schaffen muss, die Investitionen, die jetzt anstehen, auch zu kanalisieren, nicht jetzt in vergangene Techniken zu geben, sondern in zukunftsweisende, um dann auch den Umbau zu schaffen, sodass wir Klimaziele erfüllen, eine gesunde Wirtschaft haben, eine nachhaltige Wirtschaft, aber die eben auf diese ganzen Umweltverschmutzungen und Klimaschäden wirklich verzichtet.
Das klingt alles ganz schön, aber manch einer denkt bestimmt, eigentlich haben wir gerade andere Probleme. Wenn der Impfstoff wieder da ist, wird sich unser Leben hoffentlich bald normalisieren. Aber die wirtschaftlichen Folgen, die werden wir noch sehr, sehr lange spüren. Viele Arbeitsplätze gehen gerade verloren. Wie groß ist Ihre Sorge, dass man dann nach dieser Krise andere Prioritäten setzt? Nach dem Motto, jetzt ist erstmal Wirtschaftsförderung wichtiger als Klimaschutz.
Also wenn man es klug macht und die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt, dann habe ich da wenig Sorge, dass es gelingen kann, dass man genau beides miteinander kombiniert. Es werden sehr viele Finanzhilfen gegeben, sehr viele Investitionszuschüsse gegeben. Und wenn die Politik ja nicht das macht, was sie vor 10 Jahren gemacht hat, indem sie eben Techniken der Vergangenheit fördert, Abwrackprämien gibt, die jetzt dazu geführt haben, dass die Emissionen im Straßenverkehr ansteigen, dass wir Feinstaubprobleme haben, Stickoxidprobleme, all das ist ja die Konsequenz aus diesen Fehlentscheidungen der letzten Jahre. Wenn man daraus lernt und auch heute sind wir weiter mit Klimapaket, Green Deal, auch versteht, wie alles das, was wir heute machen, hat Konsequenzen für die nächsten 10 Jahre. dann bin ich durchaus optimistisch, dass man es auch so umsetzen kann. Die Reflexe sind allerdings sofort wieder da, dass behauptet wird, das ginge alles nicht und Klimaschutz ist was für Luxuszeiten und die wollen alles wieder zurückdrehen, Grenzwerte zurückdrehen und so weiter. Das wäre in der Tat fatal, wenn man da zurückfällt in alte Verhaltensmuster. Ich hoffe sehr, dass man da sehr viel mehr gelernt hat und auch der Wirtschaft mehr hilft, wenn man jetzt wirklich in Richtung Nachhaltigkeit denkt.
Gut, aber diesen Zielkonflikt, den sehen Sie auch. Nach der Krise geht es erstmal darum, dass die Flugzeuge schnell wieder fliegen.
Ich sehe keinen grundsätzlichen Zielkonflikt, weil immer behauptet wird, Klimaschutz und Wirtschaft seien zwei unterschiedliche Dinge. Sie gehören aber zusammen. Sie sind eine Seite derselben Medaille. Wenn wir in der Vergangenheit beispielsweise viel mehr klimaschonende Antriebe schon umgesetzt hätten, die wir technisch kennen, die auch in den Schubladen liegen, die aber nicht eingesetzt werden und auch nie unterstützt wurden, dann hätte man heute schon eine sehr umweltfreundlichere oder deutlich umweltfreundliche Flugbranche, die man jetzt nicht großartig umstrukturieren müsste, außer dass man wirklich verändern muss, dass es da unnötige Ineffizienzen gibt. Aber das hat man eben nicht gemacht. Aber jetzt, wenn man zum Beispiel überlegt, dass man einsteigt bei einer Flugindustrie, dass man dann auch ganz gezielt diese Gelder koppelt an Bedingungen, damit mehr klimaschonende Antriebe zum Einsatz kommen, damit diese Unternehmen sich auch von innen heraus in Richtung Nachhaltigkeit orientieren. Das ist ein langer Prozess, das funktioniert nicht von heute auf morgen, aber umso wichtiger ist es, dass man das jetzt mitdenkt und nicht immer nur beides gegeneinander ausspielt, sondern beides miteinander zusammenbringt.
Glauben Sie, man kann aus dieser aktuellen Corona-Krise auch etwas für die Klimaschutzpolitik lernen?
Ich denke, man kann zwei Dinge lernen. Das eine ist, dass die Gesellschaft sieht, wir stehen zueinander. Eine starke Demokratie ist ganz wichtig. Wir lernen außerdem, dass es auch durchaus angenehm sein kann, in einer sauberen Stadt mit dem Fahrrad zu fahren oder auf Videokonferenzen zu setzen und nicht jetzt noch kurzfristig zum nächsten Meeting zu jetten. Und das zweite ist, dass wir auch gerade die Fehler der Vergangenheit vermeiden können und lernen, dass wir, wenn wir heute investieren, wenn so umfangreiche Finanzhilfen gegeben werden, dass die wirklich abgeklopft werden auf ihre Klimawirkung. Also insofern denke ich schon, wir können hier Lerneffekte mitnehmen und ich würde mir wünschen, dass genau das, was wir heute jetzt ja auch in der Corona-Krise erfolgreich umsetzen, auf die Wissenschaft zu hören, die Politik, die beieinander steht, die Gesellschaft, die mitmacht, dass wir das genauso auch für die Umsetzung des Klimaschutzes machen.
Sie fordern angesichts von Corona-Krise und Klimakrise einen neuen Generationenvertrag zwischen Jung und Alt. Wie soll der aussehen?
Ja, der kann ganz unterschiedlich aussehen. Das ist ja mein neues Buch, Mind is for Future, wo ich kleine Verträge vorschlage, also jung und alt oder auch im mittleren Alter sich überlegen, wie man kleine Schritte umsetzen kann. Das kann in der Familie sein, im Verein, im Unternehmen, egal wo, wo man sich überlegt, eine kleine Mehrheit zu gewinnen, um konkrete Schritte für mehr Klimaschutz umzusetzen. Beispielsweise könnte auch ein Luftfahrtunternehmen von innen heraus sich Ziele setzen, wie man Klimaschutz umsetzt, indem man zum Beispiel auch interne Transparenz herbeiführt, indem man auch Maßnahmen ergreift, wie von innen heraus Klimaschutz umgesetzt werden kann. Und da können auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dran mithelfen, auch Jüngere, die dann eben entsprechend dafür Sorge tragen, dass der Umstieg gelingt. Und für diese einzelnen Generationenverträge werbe ich eben sehr stark, dass man sich da auch nicht auseinanderdividieren lässt, sondern wir sind alle Teil einer Gesellschaft und werbe hier sehr stark dafür, dass man gemeinschaftliche Lösungen erarbeitet.
Also die junge Generation verzichtet auf Corona-Partys, um die Alte zu schützen. Und die Alte setzt sich dafür für die Klimapolitik ein?
Das wäre eine Corona- und Klimasolidarität, die ich mir wünschen würde. Und wir sehen ja im Moment, dass das so ist. Die Jungen verzichten ja auch auf all diese Dinge und schaffen es, hier gemeinschaftliche Lösungen zu erreichen, schützen so die Älteren. Und umgekehrt können die Älteren auch sehr viel mehr tun, um der Jugend eine Zukunft zu ermöglichen, indem wir aktiv Klimaschutz umsetzen. Dafür gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und genau darum geht es ja, dass man das gemeinschaftlich umsetzt.
Das war die Energieökonomin Professor Claudia Kempfert vom DEW. Vielen Dank. Aus den Augen, aus dem Sinn, auch in Corona-Zeiten dürfen wir all die anderen Themen und Skandale nicht aus den Augen verlieren. Wir werden das auch künftig versuchen. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.